Der 11-jährige Leon wird Offroad durch Island fahren. Mia und Max wollen neue Wege in Kirgisistan wagen und Henry wird mit einem 30 Jahre alten Motorrad durch Amerika knattern. Das sind die Pläne, die wir mit der blauen Kugel prämiert haben, dem Förderpreis für originelle Reiseideen. Jedes Jahr vergeben wir diesen Preis auf dem Motorradreisetreffen in Gieboldehausen, denn wir wollen Menschen motivieren, loszufahren. Also hört gut zu, wenn wir im Podcast Nummer 291 über Hängematten und Vulkane sprechen, über ein Abenteuer im normalen Jahresurlaub und über das Schrauben mit einer alten Yamaha XT600.
Pegasus Reise. Expeditionen mit den Ohren.
Herzlich willkommen zu Pegasus Reise. Ich bin Claudio und spreche heute mit den Gewinnerinnen und Gewinnern des Motorradreise-Förderpreises, die blaue Kugel. Und ich möchte euch einladen, euch für die nächste blaue Kugel 2026 zu bewerben. Im letzten Jahr haben wir, oder ja, vor allem der Ralf Wüstefeld, der Organisator, auf dem Motorradreisetreffen MRT in Gieboldehausen drei blaue Kugeln vergeben für die drei besten Reisepläne. Die Idee dieser blauen Kugel, dieses Preises, ist folgendes. Wir wollen Motorradreisen fördern und vor allem nicht nur besonders krasse Ideen oder besonders weite oder schnelle Reisen, darauf kommt es nicht so sehr an, sondern wir sind vor allem an guten Geschichten und originellen Plänen interessiert. Diese Idee entstand auf diesem Reisetreffen, denn dort präsentieren sich am Samstag immer Reisende und erzählen von ihren Reisen, machen kleine Dia-Vorträge, so eine halbe Stunde lang. Und wir haben gedacht, wir wollen vor allem Leute, die neue Ideen haben, fördern. Also es geht jetzt nicht so sehr darum, Motorradjournalisten oder Leute, die das professionell machen, zu prämieren, sondern gerade solche Leute, die vielleicht sich inspiriert fühlen, eine gute Idee haben und vielleicht noch so ein bisschen den letzten Kick brauchen. Also Leute, die nicht so sehr bekannt sind, aber die vielleicht eine spannende Reise vorhaben. Denn das Interessante an dem Preis ist, er wird vor einer Reise vergeben. Und zu gewinnen gibt es Sponsoren oder eine Zusammenarbeit mit Sponsoren, die Geld- und Sachpreise dazu geben. Also es geht um Reisen, es geht um Motorradklamotten, Ausrüstungsgegenstände oder Motorradtransporte. Und, was natürlich besonders wichtig ist, öffentliche Aufmerksamkeit. Also wir wollen von Motorradreisen erzählen, wir wollen die Ideen von Motorradreisen weiter in die Welt tragen. Das ist natürlich auch die Idee der Sponsoren, die wollen natürlich auch etwas öffentlich Wirksames. Und wir erwarten von den Menschen, die diese blaue Kugel, diesen Preis bekommen, dass die dann auch meistens 2 Jahre später dann ihre Reise auch präsentieren. Beim MRT oder bei anderen Gelegenheiten, vielleicht auch bei uns beim Lagerfeuer Duisburg. Und für die öffentliche Aufmerksamkeit haben wir eben halt auch Medienpartner. Das ist das Magazin Motorrad Abenteuer, diese Zeitschrift. Das sind wir mit dem Pegasus Reise Podcast und das ist eben halt die Bühne, das MRT. Und jetzt geht es eben in diesem Podcast um die Gewinner des letzten Jahres, die dieses Jahr die Reise machen werden. Das ganze Ding ist immer so ein bisschen verzögert, weil das MRT findet immer im September statt. Und meistens geht es ja in diesen Plänen um Pläne fürs nächste, für die kommende Saison, fürs nächste Jahr. Also die Leute werden dieses Jahr 2026 losfahren. Und wenn man diesen Preis bekommt, ist das ja erst so ein Vorlauf, dass man noch tiefer in die Planung einsteigt, vielleicht das nochmal konkreter angeht oder in Zusammenarbeit mit den Sponsoren findet. Und ja, die Menschen, die im letzten Jahr die blaue Kugel gewonnen haben, das waren der Henry Kretschmer, das waren Mia und Max alias Wegewagen und das war David Schlosser und sein Sohn Leon Miller. Und die stelle ich euch vor, die stellen sich gleich im Interview vor. Wir beginnen mit David und Leon. Leon ist 11 Jahre alt und David ist sein Vater. Und gemeinsam wollen die beiden eine Reise durch Island machen. Mit einem Motorrad, mit Zelt und Schlafsack, on-road und off-road. Ich bin jetzt verbunden mit Leon und David im Allgäu. Grüß euch beide. Hallo.
Hallo.
Hallo Claudio. Freut uns hier zu sein.
Ja, hier, ich bin jetzt gerade hier in Essen im Ruhrgebiet. Hier regnet es. Im Allgäu, da habe ich so irgendwie das Bild vor Augen, dass es bei euch jetzt ganz kalt ist und schneit. Wie sieht's aus bei euch?
Naja, leider nicht so ganz so viel Glück. Der Schnee ist schon wieder weggeschmolzen, aber zumindest ist etwas Sonnenschein.
Okay. Schnee und Eis wird euch wahrscheinlich auch auf eurer Reise nach Island begegnen. Ihr beide habt euch beworben, habt die blaue Kugel gewonnen mit einer Reiseidee, die Richtung Island geht. Was habt ihr da genau vor?
Ja, unsere Idee ist, zusammen mit dem Motorrad nach Island zu fahren. Überwiegend oder eigentlich nur zelten, natürlich die Natur erleben. Meine Freundin, meine Partnerin wird uns auch noch begleiten. Also wir sind inzwischen schon zu dritt unterwegs und nicht mehr zu zweit. Und ja, wird ein besonderes Abenteuer für mich und Leon, mein Sohn. Und da freuen wir uns riesig drauf.
Ja.
Sehr schön. Genau, das ungewöhnlich ist, Leon, du wirst mitfahren. Und wie alt bist du eigentlich?
Ich bin 11 Jahre alt.
11, hey, okay. Und ich habe gelesen, dass du schon Erfahrung hast mit dem Motorradfahren.
Ja, also ich bin eigentlich schon seit ich Baby bin bei meinem Papa auf dem Beiwagen mitgefahren. Und mit 3 habe ich dann selber das Motorradfahren gelernt. Mit einer PW50.
Mit 3 Jahren?
Ja.
Wow, das war wohl ein ganz kleines Motorrad, ne?
Ja, und wo ich dann älter wurde, bin ich dann auch irgendwann mit meinem Papa auf den Sozius Fußrasten mitgefahren.
Ah, okay, also groß genug war es, ne, dass du überhaupt unten mit den Füßen ankommst. Cool, aber genau, PW50, das sind diese kleinen Elektromotorräder, ne?
Nein, das war kein Elektro, es war so aus...
Ja, eine Yamaha PW50, das ist dieses ganz typische, unkaputtbare, super einfach zu fahrende Kinder-Zweitakt-Motorrad von Yamaha.
Ah, so ein Zweitakter, yo, okay, dann habe ich, glaube ich, ein Bild vor Augen. Und das hast du schon mit 3 Jahren gelernt, sehr schön. Ja. Was für Reisen habt ihr denn so gemacht, als du noch als kleines Kind mit unterwegs warst, Leon?
Boah, also als kleines Kind nicht so großes. Aber halt mal mal ein bisschen hoch nach Altusried in die Nähe oder mal ein kleines Dörfle-Ründle oder halt, aber keine großen Reisen wirklich.
Ah, ja, okay. Und wie war das für dich, damals so im Beiwagen mitzufahren oder später hinten auf dem Sozius?
Also... Im Beiwagen fand ich es eigentlich immer echt gemütlich, wenn man ist da so cockt. Papas Beiwagen hatte auch ein kleines Radio. Und dann war es halt, im Beiwagen war es halt ein bisschen, man hockt sich dann halt rein und man kann halt auch schlafen und so. Aber ich fand Sozius Fußrasten fand ich aber besser, weil man hat halt nicht die Wände links und rechts neben einem, sondern halt frei.
Ah, man ist wirklich mittendrin im Geschehen, wie das eben halt so das Besondere am Motorradfahren ist, ne?
Genau, und als Leon dann auf dem Sozius-Sitz wirklich mitfahren konnte, da haben wir dann schon auch größere Touren gefahren. Kannst du ja mal vielleicht erzählen, Leon, wo wir dann mit der Tannery zusammen schon unterwegs waren?
Also unsere erste Tour war meinen Denken nach größere in Frankreich. Da war auch mein Opa dabei und dann sind wir da in Frankreich den ganzen Tet und Pässe gefahren. Und ja, das war so unsere erste Tour. Meine persönliche Lieblingstour war letztes Jahr Kroatien, weil es war wunderschönes Wetter und die Straßen waren wunderschön.
Oh ja, Kroatien ist wirklich sehr, sehr schön. Seid ihr auch so ein bisschen an der Küste entlang gefahren, wo man so aufs Meer schauen kann?
Ja. Das war eigentlich das meiste.
Ja, du hast es gerade schon erwähnt, TED seid ihr auch gefahren, den Trans-Euro-Trail, also ihr fahrt nicht nur auf der Straße, sondern auch so ein bisschen Offroad. David, wie ist das? Du bist also mit einer Teneré also auch jenseits der Straße unterwegs?
Ja, eigentlich überwiegend, beziehungsweise ich versuche so viel wie möglich unbefestigte Straße unter die Räder zu nehmen. Was mich besonders daran reizt, ist vor allem, dass man meistens alleine unterwegs ist, nicht viel Verkehr ist. Und ja, bin viel unterwegs gewesen, jetzt mit der Teneré davor auch schon mit anderen Motorrädern, aber gerade mit der Teneré habe ich dieses Offroad-Reisen wirklich für mich entdeckt und ja, bin inzwischen 160.000 Kilometer schon drauf gefahren, also einiges gesehen, allerdings meistens Richtung Süden im guten Wetter unterwegs gewesen. Ja.
Und ihr fahrt nicht nur von Hotel zu Hotel, sondern übernachtet auch gerne draußen im Zelt oder, wie ich gesehen habe, in der Hängematte.
Ja, das hat eigentlich einen ganz pragmatischen Grund, weil wenn man zu zweit auf dem Motorrad unterwegs ist, braucht man doppelt so viel Gepäck. Und wenn man Offroad fährt, versucht man das Gepäck so klein und leicht wie möglich zu halten. Und wenn man für zwei Leute Schlafmöglichkeiten, das heißt Isomatte, Schlafsack und so weiter mitnehmen muss, dann bietet es sich einfach an, zwei super kleine Ultraleichthängematten mitzunehmen. Die passen quasi in den Tankrucksack. Und so ist eigentlich die Idee entstanden, dass wir immer mit der Hängematte unterwegs waren.
Ah, habt ihr das dann auch schon in Kroatien ausprobiert mit den Hängematten?
Ja, in Kroatien haben wir eigentlich überall in der Hängematte geschlafen. Und ja, da waren wir auch am Ende, also wo wir dann angekommen sind, waren wir halt dann auf einem Campingplatz. Und da haben wir dann unser kleines Camp aufgebaut, quasi Hängematten und so, und haben dann halt so Tagesausflüge durch Kroatien gemacht.
Sehr schön. Ja, ich bin auch ein großer Hängematten-Fan, aber ja, es ist nicht immer überall möglich, Bäume zu finden oder irgendwas, wo man die Hängematte aufhängen kann, aber ihr habt dann offenbar dann doch genug Möglichkeiten gehabt, irgendwo die Matte aufzuhängen. Aber jetzt Island. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, nach Island zu reisen? Weil das ist ja nochmal was ganz was anderes.
Also meine Oma, die macht immer solche Fotobücher. Und meine Oma, die war halt auch mal in Island und hat dann so ein Fotobuch gemacht. Und als ich da mal bei meiner Oma war, habe ich mir halt so ganz gemütlich die Fotobücher durchgeschaut und dann habe ich halt das Island-Buch entdeckt. Und dann habe ich mir angeschaut und habe mir gedacht, heiße Quellen, Vulkane, auf einem Bild knöcheltiefer Schnee, an der anderen Seite purer Sonnenschein. Und dann habe ich das in meinem Gedächtnis behalten und habe es zu Hause meinem Papa erzählt. Und dann
habe ich erst mal gesagt, du hast wohl einen Vogel, weil jetzt irgendwie nach Island fahren. Für mich war das schon immer klar, ich möchte auch mal nach Island, aber ich habe da immer sehr von zurückgeschreckt, einfach aufgrund der hohen Kosten, was so eine Reise mit sich bringt. Üblicherweise.
Stimmt, man muss ja erstmal da hinkommen, ne?
Üblicherweise unsere Touren, wir waren immer super low budget unterwegs, Dosen Ravioli essen, irgendwo zwischen den Berge die Hängematte aufhängen ohne Campingplatz, im Fluss baden. Das heißt, die Urlaube haben sich üblicherweise im Kostenrahmen von wenigen 100 € pro Woche gespiegelt. Aber ich habe das trotzdem zum Anlass genommen und mal nach den Fähren geschaut und festgestellt, dass Kinder bis 11 Jahre quasi fast umsonst mitfahren auf der Fähre. Und dann habe ich gesagt, okay Leon, wenn wir das machen, dann nächstes Jahr. Und das war dann so, da habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir das, aber nicht irgendwann, sondern wir machen das jetzt.
Ja, genau. Nächstes Jahr, hast du letztes Jahr gesagt, also 2026, genau. Wo du noch Leon 11 bist, bevor es teuer wird, die Gelegenheit nutzen. Ja, das heißt aber, ihr habt auch schon ein bisschen so die Reiselust in der Familie. Wenn ich höre, die Oma hat auch schon gerne Reisen gemacht und davon Fotobücher gemacht.
Ja, also das ist definitiv so. Alle viel unterwegs. Auch ich schon als kleines Kind mit meinen Eltern nicht nur im Pauschalurlaub gewesen, sondern auch, sage ich mal, Roadtrips durch Mexiko gemacht oder größere spannende Reisen unternommen, viel in die Berge gewesen. Und ja, liegt definitiv in der Familie, dass wir mal alle viel unterwegs sind.
Bestimmt. Wir sind ja hier per Video zugeschaltet und ich sehe gerade, über euch ist auch so eine Sammlung an Fotos von irgendwelchen, ja, sieht auch nach Reisefotos aus. Okay, also eine Reisefamilie. Und jetzt habt ihr vor, zu zweit auf einem Motorrad, Hängematten wird wahrscheinlich nicht möglich sein, ne? In Island gibt es nicht so viele Bäume. Dann mit dem Zelt oder wie wollt ihr das machen?
Genau, ja. Da haben wir jetzt umtendiert. Also ich habe schon ein Zelt gehabt, weil ich war auch schon mehrmals jetzt in Tunesien und in Marokko und in der Wüste gibt es natürlich auch keine Bäume. Auch da musste man schon aufs Zelt ausweichen, aber natürlich auch da immer alles super trocken und schönes Wetter. In Island müssen wir definitiv auch mit schlechtem Wetter rechnen und dann ist so diese sicheren vier Zeltwände unausweichlich. Deswegen jetzt mit dem Zelt unterwegs, sogar jetzt noch ein neues Zelt kauft, eine Nummer größer, damit mir eben, wie gesagt, meine Freundin fährt auch mit, dass wir zu dritt in einem Zelt schlafen können. Und genau.
Deine Freundin fährt auch Motorrad?
Ja, ursprünglich eigentlich auch nur bei mir als Sozius mitgefahren, aber relativ schnell dann das eigene Interesse gehabt, selber zum Fahren. Und jetzt sind wir mittlerweile seit 3 oder 4 Jahren immer auf getrennten Motorrädern unterwegs. Was es natürlich jetzt auch möglich gemacht hat, dass wir zu dritt in Urlaub fahren können, weil ich dann Leon hinten drauf mitnehme und meine Freundin selber fährt.
Das ist natürlich praktisch, dann könnt ihr das Gepäck auch ein bisschen besser auf 2 Motorräder verteilen. Ja, aber Island kann auch sehr kalt sein, kann auch regnerisch sein. Leon, wie ist das für dich? Hast du auch schon so Erfahrungen auch mal mit schlechtem Wetter, mit Regen auf dem Motorrad gemacht?
Ja, also generell hat's auch, glaube ich, einmal bei unserer Kroatienreise geregnet, aber ich habe jetzt auch viel zu Weihnachten wasserdichte Klamotten und so bekommen. Deswegen denke ich, dass es auch ganz gut gehen wird.
Ah ja, das ist gut. Und dann hoffe ich mal, dass es dir auch gut warm ist auf Island, weil da kann auch so schön die Sonne scheinen, aber wie ich gehört habe, eben auch sehr windig und sehr kalt sein. Also da wird es sicherlich die Herausforderung sein, mit diesen unterschiedlichen Wetterverhältnissen gut klarzukommen. Und auch da, ich habe gesehen, ihr wollt auch Offroad unterwegs sein. David, was hast du vor, so an einer Route?
Also die Route ist absolut noch gar nicht klar definiert. Ich nehme mir zwar seit Wochen vor, dass ich mich da jetzt mal mehr im Detail mit befasse. Ich glaube, der Leon, der hat sich da schon mehr Zeit genommen und Reiseführer gelesen und ankreuzt, wo er unbedingt hin will. Und so wird auch die Tourenplanung aussehen. Also wir haben verschiedene Island-Reiseführer. Leon nimmt einen Textmarker, markiert sich, wo er hin will. Und dann werde ich versuchen, das möglichst sinnvoll in eine Route einzubauen. Wir sind zeitlich ein bisschen begrenzt, weil wir müssen uns natürlich, Leon ist in der Schule, an die Sommerferien halten, den Urlaub von mir und meiner Freundin mit unterzubringen. Das heißt, wir werden nicht auf Achse hin und wieder zurückfahren, weil das sich zeitlich einfach nicht ausgehen würde. Wir haben jetzt ein bisschen einen Special-Plan gemacht und zwar ist es mein Papa, Leons Opa, wo hochfliegen wird, wenn wir unsere Tour beendet haben und die Motorräder wieder heimfahren wird. Also wird dann auch noch eine Woche auf Island verbringen und dann werden die Motorräder wieder heimgefahren. Das heißt, mir die grobe Routenrichtung wird von der Ostseite, wo ja die Fähre anlegt, wo es dann losgeht, im Zickzack nach Westen, nach Reykjavik, wo wir dann wieder heimfliegen, die Motorräder an Opa übergeben und ein Freund von meinem Opa, die dann die Motorräder wieder in die andere Richtung zurück an den Hafen fahren.
Und das ist natürlich praktisch. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht unbedingt eine Runde machen oder unbedingt am Ende der Zeit wieder da sein, wo ihr am angefangen habt, sondern ihr könnt eben halt wirklich die ganze Zeit nehmen bis nach Reykjavik. Und das ist natürlich sehr praktisch, wenn dann jemand anders, der Opa dann die Motorräder übernimmt und ihr dann damit keinen Stress habt, die wieder zurückzufahren. Cool. Was werdet ihr alles mitnehmen? Also, ne, Zelt wird dabei sein, wahrscheinlich auch sehr warme Schlafsäcke, ne?
Ja, also ich habe, glaube ich, einen Schlafsack, da steht, glaube ich, irgendwas minus 10 oder 20 Grad drauf, das bin ich mir nicht mehr ganz sicher.
Gut.
Aber ich habe auf jeden Fall einen warmen Schlafsack und ich glaube, Papa hat auch einen warmen Down-Schlafsack.
Jo. Werdet ihr auch versuchen, unterwegs zu kochen? Nehmt ihr Kochgeschirr mit oder wie habt ihr das vor?
Also mein Papa, der hat so eine kleine Mini-Küche. Da sind Teller, Gabel und so dabei und wir essen dann meistens so fertig Sachen halt, wo man halt mit heißem Wasser schnell machen kann.
Mhm. Jo, das klingt nach einer sehr, sehr guten Reise. Ihr werdet mit zwei Motorrädern unterwegs sein, mit Zelt, mit Kochern. Leon, du wirst ein paar Zeichen machen auf der Karte und ihr werdet gucken als Erwachsene, wie kommen wir da überhaupt irgendwie hin? Und ich hoffe mal, dass ihr da eine sehr schöne, spannende Reise habt auf Island. Gibt es so einen bestimmten Punkt, David, wo du sagst, da will ich unbedingt hinfahren?
Ja, und zwar möchte ich so nah, wie es irgendwie möglich ist, an so einen aktiven Vulkan hinfahren. Das ist das Bild, was ich im Kopf habe, wie mir vor einem brodelnden oder qualmenden Vulkan stehen. Also das ist so das Must-Do auf meiner Liste, dass mir wirklich so nah wie möglich irgendwelche relativ anspruchsvollen Straßen vermutlich an so nah wie möglich an einen Vulkan hinkommen.
Cool. Ja, ich bin sehr gespannt. Ihr werdet jetzt im Sommer diesen Jahres 2026 unterwegs sein und dann im nächsten Jahr 2027 hoffentlich dann auf dem MRT, dem Motorradreisetreffen, von eurer Reise berichten können. Vielleicht ein paar Fotos zeigen, vielleicht ein paar spannende Geschichten erzählen, was euch da so alles passiert ist. Ich würde mich freuen, dann von euch wieder was zu hören und wünsche euch dann erstmal eine gute Reise.
Danke.
Ja, vielen Dank und bin mir sicher, wir werden genug zum Erzählen haben.
Ja.
Mia und Max, vielleicht besser bekannt unter dem Namen Wegewagen, haben schon mal eine große Reise gemacht, 2022 von Hamburg bis nach Teheran in den Iran. 20.000 Kilometer sind die beiden auf zwei Motorrädern gefahren. Und vielleicht erinnert ihr euch dran, wir haben einen Podcast damals gemeinsam aufgenommen. Das ist der Podcast Nummer 244 mit dem Titel Wegewagen Richtung Iran. Den verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Die beiden sind immer noch motorradbegeistert, wollen immer noch große Reisen machen. Diesmal geht es um eine Reise, die man auch in einem normalen Jahresurlaub unterbringen kann. Aber trotzdem eine Reise mit einem interessanten Ziel. Denn die beiden bewerben sich oder haben sich beworben und den Preis gewonnen für eine Idee mit einer Motorradreise durch Kirgisistan. Herzlich willkommen, Mia und Max Wegewagen. Schön, euch wiederzusehen.
Hi Claudio.
Hey Claudio, schön dich zu sehen.
Genau.
Yo, das letzte Mal ging es um eure große Reise. Das ist ja schon eine Weile her, ne, wo ihr von Hamburg nach Teheran in den Iran und wieder zurückgereist seid. Eure große Reise. Das war 2022, ne? Ist das richtig?
Sehr gut, ja, ganz genau. Sind jetzt schon dann fast 4 Jahre her, ey.
Boah, meine Güte. Ja, und jetzt plant ihr eure nächste große Reise. Habt euch damit beworben bei der Blauen Kugel und gewonnen. Und schön, dass wir wieder über das Motorradreisen miteinander sprechen können.
Ja, wir freuen uns auch sehr, sowohl die Blaue Kugel gewonnen zu haben, als auch jetzt wieder so ans Reisen denken zu können.
Ja.
Ja, das ist richtig schön.
Genau, es soll dieses Jahr losgehen im Sommer 2026, ne?
Ja, genau, so ist der Plan.
Ja, genau. Dann erzählt mal von eurem Plan. Was habt ihr vor?
Genau, wir wollen im Juli voraussichtlich, würden wir gerne nach Kirgisistan oder Kirgisistan.
Oder Kirgisien.
3 Länder in einem Urlaub.
Genau, da würden wir gerne hinreisen. Ja. Zum einen, um rauszufinden, ne, wie nennt man das Land jetzt tatsächlich? und dieses Mal haben wir das so geplant. Letztes Mal waren wir ja wirklich auf dem Landweg, sind wir alles bis in den Iran gefahren und zurück. Und jetzt dieses Mal wollen wir dorthin fliegen und uns vor Ort dann Motorräder leihen und unterwegs sein und dann quasi auch wieder mit dem Flugzeug zurück.
Genau, also mal testen, wie das so innerhalb eines normalen Urlaubs geht, auch weiter weg und eben kleines Abenteuer in einem Sommerurlaub zu machen, unterzubringen.
Okay, normaler kleiner Urlaub heißt 2 Wochen, 3 Wochen?
Genau, zwischen 2 und 3 Wochen, das müssen wir nochmal ein bisschen gucken, aber so in dem Zeitraum wird es dann liegen, ja.
Okay. Ja, wie seid ihr auf Kirgisistan gekommen?
Es ist tatsächlich so, dass wir 2022 schon gerne uns überlegt hatten, durch den Iran durch bis weiter in die ganzen Stan-Länder zu fahren. Wir haben uns damals dann dagegen entschieden, weil wir einfach nur in Anführungszeichen 6 Monate Zeit hatten und wir natürlich auch ein bisschen was von den Ländern mitbekommen wollten, weil das ja auch schon mit so ein Teil ist, warum wir gerne reisen, weil es uns schon auch einfach um den Kontakt vor Ort mit den Menschen geht, dass wir uns Zeit nehmen wollen auch für alles und da nicht so durchrushen.
Genau, und wir relativ schnell gemerkt haben, dass wir einfach nicht so die Kilometerschrubber sind. Also wir fahren ja gerne abseits der Straßen, lieber Offroad auf kleine Sträßchen und auch gerne mal etwas mehr Offroad, wo es auch dann noch länger dauert, unterwegs zu sein. Und haben gemerkt, dass wir so, wenn wir viel fahren, 200 Kilometer am Tag auf der großen Reise gefahren sind. Und das hat sich jetzt so in den Urlauben auch weiter so fortgesetzt, dass das so eigentlich so unsere Tagesetappen sind, die wir fahren. Und deshalb wären die Stan-Länder damals deutlich zu viel gewesen. Mhm. Dann hätten wir wahrscheinlich zurückfliegen müssen oder so. Und das war eben nicht der Plan.
Genau, damals 2022 habt ihr alles auf eigene Achse gemacht. Ich meine, da hattet ihr auch richtig viel Zeit. Was war das, ein halbes Jahr oder so?
Genau, 6 Monate waren es, ja.
Sechs Monate. Ihr seid damals mit alten Motorrädern gefahren. Was war das, ne? So eine F650?
Ja, sehr gut.
Genau,
das war eine BMW F650.
Fanduro, das erste Modell, ne?
Und ja, genau.
Genau, und ich hatte eine alte Honda Transalp.
Ja. Mittlerweile habt ihr euch etwas modernisiert und seid umgestiegen auf zwei CRF300 Maschinchen.
Genau.
Wie funktioniert das in den letzten Jahren so für euch?
Sehr gut, tatsächlich. Also wir sind beide sehr happy mit den Motorrädern. Die sind eben super leicht, deutlich offroadgängiger. Wenn wir mal wieder einen Umfall haben, kann man diese recht entspannt alleine aufheben. Der Spritverbrauch ist super niedrig, das ist cool. Ja. Sie machen wirklich viel, viel Freude. Uns oder mir persönlich fehlt tatsächlich auch die Leistung gar nicht so sehr, weil wir jetzt auch nie so die Schnellfahrer waren. Ich komme auch trotz meiner Größe gut damit klar. Ich musste ein bisschen was an Fahrwerk machen. Mhm. Aber ansonsten bin ich sehr happy damit, ja.
Ja, 200 Kilometer pro Tag, ich finde, das ist ein guter Schnitt, da braucht man nicht viel PS, sondern wirklich tatsächlich mehr Geländegängigkeit, zumindest wenn man, so wie ihr das sagt, gerne auch abseits der Straße unterwegs seid. Aber wie macht ihr das dann in Kirgisistan, ich meine, wenn ihr nicht mit den eigenen Motorrädern hinfahrt?
Ja, das ist tatsächlich aktuell auch noch so mit der aufregendste Teil, weil wir uns vor Ort Motorräder mieten wollen. Tatsächlich haben wir auch irgendwie, es stehen mehrere zur Option, aber es gibt vielleicht die Möglichkeit, auch irgendwie CRFs dort vor Ort zu mieten. Die werden uns dann irgendwie schon ein bisschen vertraut. Ja. Ich finde ja auch eine Himalayan irgendwie ganz cool und wird jetzt auch mal nett, die irgendwie in so einem Rahmen mal zu fahren.
Ja.
Aber genau, das ist so von hier gerade der aufregendste Teil, irgendwie einen Händler zu finden und die Motorräder zu buchen.
Ja. Ja, Kirgisistan, da tut's ja einiges, ne? Ich habe von einigen Leuten was mitbekommen, der Bruno und sein Aufspurteam, die waren ja vor einigen Jahren dort, hatten da KTM-Motorräder gemietet, also offenbar gibt es mittlerweile einige Händler, Firmen oder Menschen vor Ort, die in Kirgisistan Motorräder vermieten, ist gar nicht mehr so abwegig.
Genau, es gibt mittlerweile mehr. Wir stehen mit Bruno auch tatsächlich im regen Kontakt. Wir waren gestern Abend sogar auf seinem Vortrag über Kirgisistan in der neuen in der Nähe von Plön in Gikau in der neuen Abenteurer das neue Abenteurer Festival, Abenteurerzeit. Jetzt komme ich nicht ganz auf den Namen. Genau, vom lieben Carsten, der hat das jetzt neu ins Leben gerufen.
Die Reisediele, ist das das?
Die ehemalige Reisediele hat jetzt einen neuen Namen, genau.
Ah, genau. Und Carsten Scheibe, den habe ich wiederum über den Bruno kennengelernt und der organisiert jetzt auch so Reisevorträge. Und Bruno war da, ja, cool.
Genau, und gestern hat Bruno die Premiere dort gemacht. Ja. Über 100 Zuschauer waren dabei, das war richtig toll. Toller Vortrag über Kirgisistan, was dann auch nochmal gepasst hat und uns auch nochmal ein bisschen mehr angefeuert hat, weiter zu gucken. Und dann haben wir uns mit Bruno nochmal ausgetauscht. Die machen es jetzt, die fliegen tatsächlich dieses Jahr auch wieder dorthin. Und dann haben wir uns auch nochmal ausgetauscht, wo die jetzt ihre Mopeds kriegen. Und wir haben jetzt auch zwei momentan, wo wir wahrscheinlich unsere herbekommen. Und dann hoffen wir, dass das alles so läuft. Dann müssen wir noch Flüge finden und dann geht's um das schwierige Thema packen.
Ja, ja, cool, aber ich freue mich schon mal wieder, dass das hier die Reisemenschen sich untereinander connecten, sich gegenseitig mit Tipps versorgen und genau, habt ihr schon rausgekriegt, wie Bruno das mit seiner Reisewaschmaschine macht?
Ja, genau.
Das, genau.
Die ist mir auch sehr im Kopf geblieben.
Großes Geheimnis. Klamotten waschen, aufreißen. Ja, sehr, sehr schön. Habt ihr denn irgendwas geplant, routenmäßig? Was wollt ihr euch ansehen, wenn ihr in Kirgisistan seid?
Also wir werden das wahrscheinlich so machen, wie wir das sonst auch auf den Reisen machen, dass wir eher uns so auf einer gemeinsamen Landkarte quasi markieren wir uns so Orte, die wir spannend und interessant finden und die wir uns potenziell gerne anschauen möchten. Und dann ist es aber meistens so, dass wir vor Ort irgendwie gucken, okay, wo ist das Wetter gut, auf was haben wir heute Lust, um einfach uns auch so ein bisschen die Spontanität zu behalten, dass wenn man, weil man ja doch eben auch mit anderen Reisenden, mit den Leuten vor Ort in Kontakt kommt, dass wir uns dann da nicht irgendwie was verbauen, wenn die noch eine tolle Idee haben, dass wir so einfach wirklich ganz flexibel gucken können, worauf, ja, was wollen wir machen?
Jo.
Und was haben wir für tolle Ideen und Tipps bekommen? So.
Ja, genau.
Das hat uns in den letzten Jahren wirklich irgendwie immer, ja, das hat sehr gut funktioniert. Das hat sich bewährt.
Ja, ja, genau, dass man nicht zu viel plant, sondern eigentlich so ein bisschen nach Lust und Laune fährt. Und ich glaube, das wird in Kirgisistan auch ganz gut gehen. Ja, dass man da, glaube ich, sich einfach ein bisschen treiben lassen kann. Und wir werden in Bischkek landen, also in der Hauptstadt, uns da auch die Motorräder leihen, sie dann da später auch wieder zurückgeben. Also so ist der bisherige Gedanke, wenn das alles so läuft. Das heißt, wir werden jetzt auch dann nicht das ganze Land erkunden, sondern nur Teile, weil wir eben auch nicht so viel Kilometer am Tag fahren. Ja, ja.
Wie groß ist denn Kirgisien?
Ich glaube tatsächlich, so in der Region ist es nicht so ein riesiges Land, aber so ganz klein ist es auch nicht. Also ich glaube so von Bischkek bis nach Osh, das ist eine der anderen größeren Städte dort, sind es irgendwie so 400 Kilometer, also vom Norden in den Süden und dann ist man noch nicht ganz im Süden des Landes. Also ich denke mal, von West nach Ost sind es vielleicht 600 und von Nord nach Süd um die 500. Also jetzt nicht riesig, riesig groß, aber dazwischen sind halt doch recht viele Berge.
Stimmt, stimmt, genau. Die reine Kilometerzahl sagt ja nichts, wenn man nicht dazu rechnet, dass es ja auch steil bergauf und bergab geht. Wobei genau das macht es ja so zum Motorradfahren so attraktiv. Da kann ich mich noch sehr gut erinnern, dass Bruno von den Bergen und den Gebirgen und den Straßen rauf und runter geschwärmt hat.
Ja, absolut.
Ja, es ist, glaube ich, wirklich ein Traum. Wir campen ja auch wirklich super gerne und auch das hat uns gestern irgendwie nochmal so die Eindrücke, die wir auch da nochmal gewinnen durften. Kann man da, glaube ich, wirklich richtig toll auch wild campen. Ich glaube, das mit der Wasserversorgung ist da nicht so ein Thema.
Ja.
Also, ja, ich bin so richtig hyped.
Hey, genau. Ihr seid auch die Fraktion mit dem Zelt und Schlafsack und Isomatte. Ja. Und Kocher dabei und dann guckt ihr einfach, wo es euch gefällt, um euer Zelt aufzuschlagen.
Ja, ja.
Das ist schon so mit auch wirklich der Teil, den ich sehr schätze, neben dem Motorradfahren, dieses morgens irgendwie aus dem Zelt krabbeln und sich dann irgendwo in der wunderschönen Natur da irgendwie Frühstück machen und abends so den Tag ausklingen lassen. Das finde ich halt schon irgendwie ja mit so einem wirklich großen Reiz am Reisen für mich.
Auf jeden Fall.
Und wir kochen beide, glaube ich, auch ganz gerne oder essen auch ganz gerne und dann ist es irgendwie auch schön, wenn man da auch eben Zeit für hat und sich da auf was zubereiten kann.
Hey, gut. Ja, essen tue ich auch gerne, aber das mit dem Kochen ist ja vor allem auf Reisen immer ein bisschen schwierig. Also steht bei euch da mehr als wie Ravioli oder auch mal Nudeln mit Tomatensauce auf der Speisekarte?
Also ja, doch, wir kriegen es, glaube ich, schon ganz gut hin, dass man von einem Feta-Melonensalat über auch mal irgendwie ein bisschen Curry, je nachdem, was es irgendwie so zu essen gibt, versuchen wir schon auch immer ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ja. In 2 Wochen ist es vielleicht dann nicht so abwechslungsreich, bei den 6 Monaten war es dann schon, also da war man auch dankbar, wenn man nicht nur jeden Tag Nudeln gegessen hat.
2-3 Wochen Nudeln gehen dann auch schon, ne?
Das geht vielleicht.
Gibt ja auch grünes Pesto und so.
Ja. Wir sind natürlich auch sehr auf die kirgisische Küche gespannt, weil da kann man, glaube ich, mit großen Erwartungen rangehen, weil man so gar nicht weiß, was da passiert. Es soll sehr abwechslungsreich sein, soll auch natürlich wieder ein sehr gastfreundliches Land sein, was gerne Reisende einlädt. Deshalb freuen wir uns da schon sehr drauf, was es da so gibt, vor allem, was da auch so wächst. Oder vor allem auch nicht wächst in den Höhen, weil so viel werden sie wahrscheinlich nicht anbauen können. Und ja, mal schauen, was es dann da alles, was da auf den Teller kommt.
Hm. Ja, und in eurer Bewerbung habt ihr auch gesagt, dass euch die Kirgisen selbst interessieren. Also die Begegnung mit Menschen ist ja auch etwas, was euch und euren Reisen irgendwie nochmal einen besonderen Kick gibt.
Ja, genau. Tatsächlich ist es uns irgendwie schon auch so ein Anliegen, weil wir so festgestellt haben, auch in den Reisen, dass eigentlich egal, wo man wohnt, was, weiß nicht, für einen kulturellen Hintergrund es gibt, was für eine Religion es hat, dass man eigentlich viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede hat. Egal, ja, in welchem Land man irgendwie mit den Menschen ins Gespräch kommt. Und genau, auch das soll auf der Reise schon auch wieder so ein Augenmerk sein, eben da einfach ins Gespräch zu kommen, sich zu begegnen. Ja, weil ich glaube, das ist immer wichtig und zurzeit vielleicht wichtiger denn je, irgendwie da den Blick für nicht zu verlieren, dass das eben wirklich, dass man mehr gemeinsam als ungleich miteinander hat.
Mhm. Genau, und auch zu sehen, wie das Leben einfach an einem ganz anderen Punkt der Welt funktioniert. Was haben die Menschen da für einen Alltag? Wie bewegen die sich dort? Wie verdienen die ihren Lebensunterhalt wie wohnen die dort? Und tatsächlich auch so ein bisschen, wie happy sind die mit ihrem Leben da? Weil man hat ja, finde ich, oft so als Mitteleuropäer einen recht hohen Anspruch an vieles und kann sich dann aber nicht vorstellen, dass wenn das Leute nicht haben, dass die ja trotzdem happy sind. Und das durften wir auf den Reisen bisher immer erleben, dass Leute oftmals aus unserer Sicht wenig haben, aber die waren einfach super, super glücklich, gastfreundlich und haben das Leben genossen. Und das schätzen wir auch immer sehr wieder zu sehen. Und das schärft, finde ich, wieder auch so ein bisschen den Blick und ermahnt einen selbst, dass man viel mehr dafür dankbar sein sollte, was man so selbst alles hat und wie gut es einem und uns hier allen geht.
Wie werdet ihr das sprachlich hinkriegen? Oder was spricht man eigentlich in Kirgisistan?
Also Kirgisisch, was, glaube ich, eine Art Dialekt vom Russischen ist. Also mit Russisch würde man sehr gut klarkommen.
Genau, das wäre mir jetzt auch eingefallen. Ach, Russisch können. Ah, okay.
Aber genau, ich hatte schon mal die kyrillischen Buchstaben quasi gelernt. Ich kann die mittlerweile nicht mehr, aber ich dachte, die gucke ich mir, glaube ich, nochmal an, weil manchmal hilft es ja doch, wenn du wenigstens schon mal das Wort lesen und wenn man es dann nochmal laut vorliest, dann hilft es dann, finde ich, manchmal doch, dass man so eine Idee bekommt, was das möglicherweise bedeutet. Also das ist noch mein To-Do-Learning, mir einmal nochmal kyrillisch irgendwie drauf zu schaffen.
Genau, und sonst mit Händen und Füßen, bisschen Englisch und dem guten alten Google-Übersetzer hat es bisher immer funktioniert.
Und meistens versuchen wir aber auch irgendwie so ganz die Basic-Wörter mit Hallo, Tschüss, Danke.
Ja, klar. Genau,
was auch immer. Danke, Spaziva, können wir schon, das ist schon mal ein Ding.
Hey. Genau, aber das so auswendig zu lernen, weil ich finde irgendwie, wenn du, ja, dann kommt man auch nochmal anders ins Gespräch, wenn man irgendwie wenigstens versucht oder sich bemüht, da auch irgendwie vielleicht ein, zwei Brocken sagen zu können.
Genau. Gibt's für Kirgisisch irgendeine App, wo man das lernen kann?
Bestimmt.
Da bin ich mir jetzt noch nicht so sicher, aber
ich gehe mal stark davon aus. Genau. Im Zweifel muss man einen KI-Agenten erstellen, der sagt, hier, so geht Kirgisisch.
Ja, ich werde jetzt im Sommer beruflich nach Tansania fahren und will jetzt versuchen, über eine App auch ein bisschen Kiswahili zu lernen.
Oh.
Da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert.
Ja,
cool.
Ja, mega, da werden wir dich dann im Sommer nochmal fragen.
Komm, ihr bereitet einen kleinen Test vor und fragt dich dann live.
Ach, wieso? Könnt ihr Swahili?
Na klar.
Sagt er, und im Videobild sehe ich euch die Köpfe schütteln.
Da kommen ganz neue Talente. Komm,
wir machen dann ein ganz tolles, gepflegtes Gespräch. Ich spreche mit euch Kiswahili, ihr sprecht mit mir Kirgisisch. Und,
das wäre doch mal eine interessante Reihe.
Dann gucken wir mal, wie weit wir kommen.
Ja, ich lädst einfach alle Leute, so, die mal bei dir im Podcast waren, ein und jeder haut so ein paar Sprachbrocken von der Sprache, die er meinen zu können, rein. Das wird sehr interessantes Gespräch.
Das wäre eigentlich ein nettes Konzept mehr für so einen Sprachpodcast. Jo, genau. Also, ihr habt schon viele Erfahrungen mit Reisen. Gibt es auch Befürchtungen, wo ihr sagt, Mensch, das wäre schön, wenn das nicht passiert, oder Dinge, wo ihr noch einen Bammel habt oder nicht genau wisst, was man vielleicht nicht auf so einer Reise kalkulieren kann oder was passieren könnte?
Also, wie ja eben schon gesagt, es ist ein sehr bergiges Land, was, glaube ich, durchschnittlich auf mindestens 1500 Metern Höhenmetern liegt, und Berge hat ich glaube, der höchst befahrbare Pass sind irgendwie 4600 Meter. Also wir werden auf jeden Fall uns auf ein paar Pässe aufmachen, und da hoffe ich, dass die CRFs uns so langsam hochtragen, dass keiner von uns höhenkrank wird.
Ah, stimmt, Höhenkrankheit, yo.
Ja.
Ja. Und ich glaube, für mich ist so, dass ich glaube, so die erste große Aufregung ist weg, wenn man angekommen ist und dann auch die Motorräder wirklich dastehen. Ja. Weil das ist, glaube ich, noch so ein bisschen so ein Punkt, wo ich schon aufgeregt bin, dass man dann nachher auch wirklich zwei Maschinen da stehen hat, mit denen man dann starten kann.
Ja.
Und wenn wir die haben, dann bin ich tiefenentspannt.
Genau, und dass das Gepäck komplett überkommt. Ne? Wir müssen ja Aufgabegepäck aufgeben. Wir sind tatsächlich bisher in unserem Leben recht wenig auf großen Flugreisen unterwegs gewesen. Mhm. Das heißt, es wird, glaube ich, für uns beide jetzt das zweite Mal überhaupt sein, dass wir Aufgabegepäck aufgeben. Und das ist schon so ein bisschen so, oh, nervig. Weil gerade, weil wir campen wollen, ist das ja auch nicht unwesentlich wichtig, dass die Sachen auch wirklich ankommen, wo das Zelt drin ist, Schlafsäcke und alles. Und wenn jetzt ein Koffer verschütt geht oder irgendwie erst später kommt, wäre das für
genau, die? Warten Sie hier, in spätestens 2 Wochen sind die da.
Genau, und dann teilen wir uns halt einen Schlafsack und irgendwie so ein halbes Zelt. Und ja, dann müssen wir mal gucken, wie das so wird. Ich glaube auch, das ganze Gepäck da ist, die Mopeds da stehen, die auch funktionieren, die dann einmal gepackt sind. Ich glaube, dann fällt so der Stress ab und der Start geht los. Und was noch aufregend sein wird, dass wir dieses Mal ja tatsächlich direkt hinfliegen. Das heißt, das ist nicht das Schöne, dass man das Land für Land erfährt, wie wir das sonst immer gemacht haben, sondern man wird ja direkt ins kalte Wasser geschmissen. Das ist direkt in einer anderen Kultur, in einer anderen Zeitzone. Und dann steigt man auf die Mopeds und muss sich auch direkt an einen komplett anderen Verkehr gewöhnen. Und das wird auch sehr, sehr aufregend.
Oh ja, da bin ich schon mal sehr gespannt, was ihr dann erzählen werdet. Was ist eure größte Erwartung für diese Reise? Was sollte auf gar keinen Fall fehlen nach diesen 2-3 Wochen?
Ich glaube, was ich schön finde, ist, wenn man wirklich, da mache ich mir ehrlicherweise auch nicht so viel Sorgen, aber dass man wirklich so auch direkt eintauchen kann in die Reise, weil wir eben nicht so viel Zeit haben und dass man sich aber trotzdem dann nicht so getrieben fühlt, sondern dass man auch wirklich sich trotzdem die Zeiten, wie wir sie uns sonst immer nehmen und alles auf sich zukommen lässt. Das fände ich total schön, wenn man es wirklich irgendwie direkt in diesen Reiseflow so reinschafft.
Genau, ich freue mich auf jeden Fall auch, die Kirgisen kennenzulernen. Das ist ja ein absolutes Reitervolk. Das heißt, uns werden wahrscheinlich viele Menschen auf Pferden begegnen. Und vielleicht macht man da mal einen kleinen Deal und sagt, hier, du kannst ein paar Meter mit meiner Maschine fahren, ich reite mal. Ich bin noch nie geritten, das wird wahrscheinlich nicht gut ausgehen. Aber wer weiß, es wäre auf jeden Fall eine spannende Erfahrung, gesagt zu haben, ich saß mal in Kirgisistan auf einem Pferd und bin 5 Meter weit gekommen, ohne zu stürzen.
Oder sehr weit gekommen und du wusstest nicht mehr, wie du jemals wieder zurückkommst.
Auch möglich. Vielleicht kommt Mia nur zurück und Max reitet immer noch hilflos durch Kirgisistan.
Okay, es wird sehr viele Überraschungen geben, höre ich so raus. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr genau diesen Reiseflow dort findet, von dem ihr gesprochen habt, dass ihr da viele Menschen begegnet, tolle Reisegeschichten am Ende auch mitbringt. Wir sind dann sehr gespannt. Im Sommer 2026 wollt ihr die Reise machen. Das heißt, auf dem Motorradreisetreffen, 26 werdet ihr wahrscheinlich noch nicht davon erzählen. Eher 2027, also ne, man braucht ja ein bisschen Zeit, um daraus dann auch wirklich eine Geschichte, einen Vortrag etc. zu machen.
Ja, genau.
Aber bis dahin ist ja noch was Zeit und dann bin ich gespannt, was bis dahin alles passiert sein wird. Jetzt erstmal eine gute Vorbereitung und eine gute Reise.
Vielen, vielen Dank, lieber Claudio. Ja,
ganz lieben Dank, Claudio. Wir freuen uns dann zu berichten.
Genau.
Den ersten Platz bei der blauen Kugel 2025 hat damals der Henry Kretschmer gemacht. Und vielleicht erinnert euch auch an ihn, denn mit ihm habe ich erst kürzlich einen Podcast aufgenommen, nämlich den Podcast Nummer 287 Malaysia Bochum. Henry ist noch relativ jung, aber er hat ein Herz für alte Enduros, vor allem für die Yamaha XT600 und bastelt unglaublich viel an diesen Maschinen herum. Also er kann sie nicht nur auseinandernehmen und reparieren, sondern sie auch wieder neu zusammensetzen. Der hat erst kürzlich als eine Abschlussarbeit auf der Motorradmesse in Dortmund seine TT600 präsentiert. Das ist ein Umbau, nicht XT, sondern TT600, die man von den Tank, den Sitz, das Licht vorne ändern kann, mit wenigen Handgriffen umschrauben kann und dann wird aus der Sport-Enduro ein Scrambler oder eben halt eine Reise-Enduro mit Teilen von der Teneré, einem großen Tank, ganz spannendes Ding. Also der weiß wirklich, was er da tut und kann echt gut mit diesen uralten Maschinen umgehen. Und jetzt hat er den Plan, mit einer 600er Teneré durch Nord-, Mittel- und Südamerika zu reisen. Hier kommt der Henry. Heute bin ich zu Gast bei Henry Kretschmer in Bochum, direkt um die Ecke. Hallo Henry.
Hallo.
Und du hast letztes Jahr den ersten Platz bei der Blauen Kugel gewonnen mit einer Motorradreiseidee. Was hast du vor?
Genau, da habe ich mich riesig gefreut. Ich möchte mit einer alten XC600 Teneré 34L, wem das jetzt was sagt, nach Kanada rüberfliegen und von Kanada aus wirklich bis zur Spitze von Südamerika fahren.
Wir sind gerade schon ein bisschen hier durch dieses Haus und durch die Schuppen, die hier so dran sind, gelaufen und ich stelle fest, du bist ja ein absoluter Motorradschrauber und begeisterter Enthusiast für gerade alte XT-Modelle, ne?
Ja, genau. Also das hatte so den Ursprung aus einer Asienreise, wonach ich dann quasi meinen Motor revidieren musste, der einfach aufgebraucht war. Und dann habe ich irgendwie festgestellt, das ist ja gar nicht so schwer, brauchte aber ein paar Teile, also habe ich mir eine zweite XT geholt. Und dann dachte ich mir, ach, mit den Teilen kann ich ja fast noch eine dritte bauen. Und dann kam so eins zum anderen und immer wieder habe ich dann Teile von anderen Baujahren auch versucht auszuprobieren. Die kann man ja alle untereinander tauschen. Mhm. Und dann passiert es halt ganz schnell, dass man dann doch irgendwie so an die 10 XTs da stehen hat. Dann macht man mal eine fertig. Dann kann man natürlich auch mal wieder eine verkaufen. Hatte ich dann auch schon mal gemacht, irgendwie zwei Stück gekauft, fertig gemacht, die eine verkauft und mit der anderen quasi meine Reise gemacht und die Reise so wieder finanziert. Mhm. Und dann, eben weil es möglichst einfach ist, wenn man sich auf ein Modell festlegt, habe ich dann immer weiter die XT genommen.
Ah ja, die XT 600, ne?
XT 600, genau.
Ja, ja. Für diese Reise, die du jetzt vorhast, einmal quer durch Amerika, hast du sogar noch eine XT 600, also das Teneré-Modell mit Kickstarter, also die erste Teneré,
genau,
rausgesucht. Also warum gerade die?
Die allererste Ur-Teneré, das ist einerseits einfach für mich immer mein allerliebstes Modell gewesen. Vor allem in dem hellen Blau, ist auch sehr selten zu haben.
Ja, die schöne.
Ja, genau. Und da sind viele Komponenten dran, die einfach besser sind, wie die Aluminiumschwinge, die weniger wiegt, die Aluräder. Das ist die einzige Teneré mit einem 30-Liter-Tank. Danach wird es 30 Liter ist natürlich. Okay. Man wird es nicht immer brauchen, aber ja, die anderen, die hatten dann so Richtung 23 oder auch weniger. Genau, und nur Kickstarter. Weil ich einfach diesen E-Starter, ich hatte bei der ersten Reise keinen E-Starter, danach hatte ich beides. Irgendwann aber eine kaputte Batterie und dann nie wieder den E-Starter benutzt. Und insofern nicht vermisst, aber dafür halt diese 4-5 Kilo, was man hat mit den ganzen Teilen, mit Batterie, Freilauf und sowas, was man eben mit sich rumfährt, darauf wollte ich halt verzichten.
Ja, das heißt, die Teneré ist noch leichter.
Genau.
Ja, was wiegt die Maschine?
Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, die hat ein Leergewicht von 140, 150 Kilo sowas.
Oh, ja. Schön. Warum Südamerika? Oder überhaupt, nee, ganz Amerika, ne? Von Kanada bis runter nach Ushuaia.
Genau, das war so, ich habe meine erste Reise nach dem Abitur gemacht durch Asien. Und da habe ich einen Großteil von Südostasien und auch Mittelasien gesehen und dachte mir halt danach, ja, hat mir gut gefallen. Und bevor ich in mein Arbeitsleben einsteige und das schwieriger wird mit so Langzeitreisen, möchte ich auf jeden Fall noch einmal richtig was sehen nach dem Studium. Und das ist jetzt halt soweit und dann war wieder die Frage, wohin geht's? Und für mich war irgendwie Südamerika schon immer so ein Traumziel so ein bisschen, weil ich darüber nicht viel wusste. Aber zumindest so, ja, das, was mir erzählt wurde, war immer so, da musst du unbedingt mal hin. Und dann war der nächste Schritt irgendwie, ja, wenn ich jetzt einmal rüberschiffe nach Südamerika, das kostet alles. Mhm. Ob ich jetzt nur nach Südamerika mache oder in Kanada anfange, macht am Ende den Kohl nicht mehr so richtig fett. Und dann dachte ich mir, ja, komm, dann machst du eben von Kanada aus direkt komplett Amerika durch.
Mit dieser ganz alten XT.
Genau.
Und du bist auch so einer, der mit Zelt und Kocher unterwegs ist, oder?
Ja. Also, wo viele mich immer fragen, irgendwie, ja, wie machst du das denn? Das doch kann man doch gar nicht, wenn man gar nicht weiß, wo man abends landet. Und dann sage ich auch immer, ja, da habe ich auch keinen Bock drauf, irgendwie abends nicht zu wissen, wo ich schlafe, beziehungsweise immer nach Hotels suchen zu müssen. Und dann habe ich halt schon sehr früh angefangen, einfach im Zelt zu schlafen, weil es für mich mehr Komfort bedeutet, als mich abzustressen, zu wissen, ja, okay, du hast jetzt die und die Hotels gebucht und dann musst du quasi zum Hotel fahren, das erreichen an dem gleichen Tag, oder auch wenn du Lust hast, noch weiterzufahren, musst du trotzdem im Hotel bleiben. Also ich fahre, bis ich keine Lust mehr habe, baue das Zelt auf, irgendwo, wo es schön ist, manchmal auch, wo es nicht schön ist, aber das ist das Entspannteste.
Jo. Und natürlich das Günstigste.
Das sowieso.
Ja, ja. Und du musst halt nicht irgendwo hinfahren, wo es hässlich ist, weil umso größer die Hotels, umso hässlicher die Städte leider drumherum. Schön. Gibt es schon bestimmte Punkte, wo du sagst, die würde ich gerne besuchen?
Wenige. Also es sind so ein paar Punkte. Ich habe tatsächlich New York auf der Liste, weil ich eben in Halifax anfange, das ganz im Osten von Kanada. Und es sind nur 600 Kilometer bis New York. Und dann dachte ich mir, ja komm.
Fährst mal eben nach New York.
Das mache ich mal kurz für einen Tagesausflug. Und das ist ein Punkt, allerdings wirklich nur für 1-2 Tage.
Ja, liebe Grüße an Mamdani.
Ja, genau. Und dann geht es ein Stück weiter zu den, wie heißt denn die, Niagara-Fälle. Ja, und ab da habe ich zwar so Zwischenziele, aber nichts so richtig Festes. Also Los Angeles möchte ich mir mal angucken. Sind aber viele Nationalparks, die Sierra Nevada, und viele Punkte, wo ich offen sagen muss, ich kann mir das nicht merken, die ganzen Namen nicht. Es sind immer Empfehlungen, wo ich quasi versuche, meine Route entlang zu legen.
Ja.
Und ich werde es aber wie so häufig dann spontan entscheiden, wo mich das Wetter hinschickt oder wo die Leute sagen, wo ich auf jeden Fall vorbei muss.
Mhm. Genau, das ist immer gut, zu gucken, was vor Ort passiert, sich da nicht zu sehr drauf festzulegen auf eine bestimmte Route. Aber hast du denn so einen Zeitplan? Wann willst du die Reise beenden?
Ich habe tatsächlich als Maschinenbauer mir natürlich eine Excel gemacht, einen Zeitplan, wo für jedes Datum quasi ein Ort festliegt. Ist aber nur zu Planungszwecken. Es ist an sich alles offen, also der wird sich auch regelmäßig noch ändern.
Das heißt, du machst eine Excel-Tabelle und nimmst sie nicht ernst.
Ja, sie dient, also ich nehme sie nicht ernst, um mich daran zu halten. Es dient eher dazu, dass wenn mich Leute besuchen wollen, dass ich sagen kann, ja, zu der Zeit werde ich ungefähr da sein.
Ja, ja.
Und es ist geplant, im Januar bis Februar muss ich unten in Ushuaia sein, wegen des Wetters.
Ah, stimmt.
Ja. Da kann man ja, also bestimmte Orte, die sind, bieten sich eben nur zu bestimmten Zeiten an.
Mhm.
Und das ist eigentlich so mein Hauptzeitgeber, woran ich mich versuche zu halten.
Mhm. Genau, wann willst du nochmal starten?
Mein Flug geht am 21. Mai 2026.
Ah, ja. Und im Februar 2027 willst du in Ushuaia sein.
Genau, und ob ich von da aus dann nochmal ein Stück nach oben fahre oder vielleicht auch vorher sich irgendwas ändert, das kann ich natürlich nicht sagen.
Jo. Hast du vor, durch Brasilien zu fahren?
Eventuell nach Ushuaia.
Mhm.
Also geplant habe ich die Westküste, sowohl in den USA als auch in Südamerika.
Ja.
Und wenn ich dann durch bin, dann überlege ich halt, da ich eigentlich ein Jahr eingeplant hatte und dann Mai bis Februar ist ja noch nicht ganz das Jahr um, nochmal ein Stück nach oben zu fahren.
Ja, mach das.
Ja.
Also ich bin ja Brasilien-Fan durch meine Familie und klar, es ist jetzt nicht so spektakulär wie die Anden, aber ein spektakuläres Land und tolle Menschen.
Und nochmal einfach was ganz anderes als die Westküste, ne?
Mhm.
Klar.
Jo. Durch diese große Reise, über die wir echt nochmal einen eigenen Podcast aufnehmen, die du gemacht hast, damals 2018, 2019,
genau,
durch Südostasien, hast du auch eine ganze Menge gelernt über das Offroad-Fahren und das jenseits des Geländes unterwegs sein. Ist das jetzt auch ein Thema für dich auf dieser Reise?
Ich habe es tatsächlich auf der Reise in Asien noch gar nicht so gelernt, weil da hatte ich nur ein Jahr 125er Erfahrung. Und habe mich eigentlich immer, also ich hatte gar keine Ahnung vom Motorradfahren. Ich bin nur mit Google Maps gefahren. Ich wusste nicht, dass es andere Möglichkeiten gibt, schönere Strecken zu finden.
Mhm.
Und auch das Sightseeing, was ich betrieben habe, war über die Google-Ergebnisse. Also ich war einfach super unerfahren, bin auch an vielen vorbeigefahren, was ich dann nicht gemacht habe. Und das Offroad, die Offroad-Erfahrung, die kam danach und dann auch sehr intensiv, weil ich einfach das Interesse gefunden habe. Und habe eben die ganzen Jahre danach immer wieder Urlaube gemacht, nur Offroad, den ganzen TED in Europa versucht abzufahren und jetzt will ich eben auch deutlich mehr Geländeanteil. Deswegen eben die leichte Tenere, minimales Gepäck diesmal oder soweit ich es runterfahren konnte und dann so viel es geht halt vom Asphalt weg.
Mhm. Jo, und es wird sicherlich so ein paar auch interessante Schwierigkeiten oder Fragezeichen geben auf der Route. Ich meine, wir erleben jetzt momentan gerade, dass die USA sich total radikalisieren. Mhm. Hast du ja irgendwie Sorgen?
Ich gucke keine Nachrichten und versuche so wenig wie möglich da irgendwie mitzukriegen.
Ja.
Wo ich auch sagen muss, dadurch, dass ich keine Nachrichten gucke, kriege ich dann durch die anderen irgendwie immer nur mit. So, ja, hast du eigentlich gehört, was die da und da machen? Und dann mache ich mir da irgendwie so ein bisschen Sorgen drüber und dann hörst du aber nie wieder was davon. Und dann irgendwann frage ich nochmal nach, ja, hast du davon nochmal was gehört? Und dann, ach so, nee, das wurde zurückgenommen. Es sind irgendwie so viele Sachen, die im Moment gerade in den USA immer gesagt werden und verbreitet werden, die dann wieder zurückgerufen werden, wo ich mir sage, ja, das sind jetzt, vorher habe ich immer gesagt, noch ein halbes Jahr, bis ich da bin, jetzt ist es nicht mehr ganz so weit, aber trotzdem kann ich mich da jetzt eh nicht drauf verlassen, was da gesagt wird. Und
das ist kann sich alles noch ändern. Also ja. Ne, der Präsident kann heute genau. was sagen und am nächsten Tag was außenpolitisch völlig anderes machen. Von ja. daher hast du eigentlich recht und ich glaube, das ist auch gesünder, sich da dem ganzen Schwung ja. so ein bisschen zu entziehen und ein bisschen locker unterwegs sein. Und hey, du warst in Pakistan warst du auch unterwegs. Auch, genau. ne? auch ja. in dieser Ecke, wo man so nur mit Militär unterwegs sein durfte.
Ja.
Und das ist wahrscheinlich auch gut, dass du vorher nicht irgendwie die Seiten des Auswärtigen Amtes da gelesen hast.
Ja, die haben meine Eltern leider mal gelesen. Also ich hatte da auch, glaube ich, deutlich weniger Bedenken und Sorgen. Ich war da ja noch 18 und oder 19 und dadurch, muss ich sagen, einfach sehr naiv. Bin ich auch sehr froh drüber, denn dadurch habe ich eben gelernt, dass man da auch nicht immer Angst haben muss. Denn das Auswärtige Amt, das sagt eben immer sehr vieles.
Mhm.
Und vor Ort ist es dann doch eine andere Kultur oder eine ganz andere Wahrnehmung, wenn man in der Situation ist. Und doch alles gar nicht so schlimm.
Jo. Okay, du hast deine Teneré, du nimmst Schlafsack, Isomatte, Kocher mit, genau. Zelt. Wie ist das mit Werkzeug und Ersatzteilen, gerade mit so einem uralten Motorrad?
Ja, ich habe, was Ersatzteile angeht, relativ viel dabei, wobei ich aber den Motor sehr hochwertig aufgebaut habe. Mhm. Also man kennt ja so die Videos vom Moritz oder Motoritz, der die Motoren da auch macht.
Mhm.
Und der hat mich da auch ein bisschen unterstützt mit Teilen. Da sind halt von einem anderen Baujahr das Getriebe fein verzahnt, ein besserer Zylinder drauf, sodass eben nicht ganz so viel anfällig ist. Ich habe aber trotzdem einen ganzen Stator von der Lichtmaschine dabei als Ersatzteil. Das Kickstartergelenk und ja, so einiges, das dann doch irgendwie ein paar Liter Gepäck und Gewicht zusammenkommt,
mhm.
hat man dann schon dabei eine dicke Gepäckrolle mit allen möglichen an Montierhebeln und Maulschlüsseln ist vorne immer auf dem Fender dabei. Flickzeug, Luftpumpe, ja. Also ist bestimmt so ein...
Und Mercedes-Stern.
Und der Mercedes-Stern, der ist gesehen. Besonders wichtig, genau.
Damit das nicht so nach vorne rutscht.
Ja, genau.
Genau, bist du Fraktion Softbags oder Alukoffer?
Ganz schwierig. Ich bin bisher eigentlich immer auf Alu mit Alukoffern oder Plastikkoffern. Also erste Reise Plastikkoffer, weil sie dabei waren. Mhm. Danach habe ich mir Alukoffer geholt, weil ich es cooler fand. Und dann dachte ich mir irgendwann jetzt für die Reise, ja, wie mache ich das denn? Die Alukoffer waren eh schon durch. Ich wollte auch kleineres Gepäck haben. Jetzt habe ich es in Marokko mal ausprobiert mit den Taschen. Ich hatte immer Angst, dass die Sachen da drin kaputt gehen, aber dann sollte man vielleicht einfach die Sachen nicht mitnehmen, die darin kaputt gehen.
Mhm.
Oder halt anders packen und von daher habe ich dann das Problem gar nicht mehr gesehen. Und ja, ich bin bisher überzeugt von Softbags. Ich kann es aber irgendwie, also ich habe jetzt für beides Vor- und Nachteile, könnte aber noch nicht genau sagen, ob es jetzt wirklich das Nonplusultra ist.
Mhm.
Ich glaube, das ist so für jeden ein bisschen das eigene.
Jo, das sowieso. Und ja, du hast sowieso nochmal eine ganz besondere Art zu reisen mit so alten Motorrädern. Das ist schon, ja, sehr speziell. Ich bin sehr gespannt, was du erleben wirst, was ich du danach auch. Berichten wirst. Jo, und auf jeden Fall hast du vor, danach davon Bilder zu zeigen, Texte zu schreiben. Das hast du ja zwischendurch auch schon gemacht, ne?
Genau, also ich schreibe ja mal für die Motorradabenteuer den einen oder anderen Bericht, da ist auch schon abgesprochen, da wird mehr als ein Bericht kommen während Amerika, denke ich mal. Ansonsten immer auf Instagram, je nach Lust. Ich habe da jetzt keine Sponsoren, denen ich was liefern muss, also mache ich es auch nur, wenn ich Bock habe. Und auf YouTube auch nach Lust mal gucken. Bin ich selber gespannt, was da so von mir kommen wird.
Mhm.
Kann man aber immer mal was von sehen, was ich gerade mache und wo ich stecke.
Cool. Ja, dann wünsche ich dir für dieses Unternehmen erstmal eine gute Reise.
Ja, vielen Dank.
Das MRT, Motorradreisetreffen Gieboldehausen 2026, wird ein ganz besonderes, denn es ist das 30-jährige Jubiläum und es findet statt vom 3. bis 6. September in Gieboldehausen. Das ist eine kleine Stadt in der Nähe von Göttingen, Niedersachsen. Dort auf so einer Location, das ist der Niedersachsenhof, das ist ein klassischer Gasthof mit einer großen Wiese, wo man zelten kann, mit einem Saal, mit einer Open-Air-Bühne, auf der Wiese kann man zelten, da stehen auch unglaublich viele Zelte und man muss schon gucken, dass man relativ früh am Freitag ankommt oder beziehungsweise man kann schon am Donnerstag anreisen. oft bin ich erst oder sind Sonja und ich erst gegen Freitagabend angekommen und da war schon das Problem, dass es kaum noch Zeltplätze gibt. Also irgendwo findet man auf jeden Fall noch einen Platz für ein Zelt, aber es wird eng und vor allem es gibt auf der Mitte des Platzes ein großes Lagerfeuer. Dort wird dann die blaue Kugel 2026 auf der Bühne vergeben. Und ich hoffe, dass sich wieder viele interessante Menschen mit spannenden Ideen bewerben. Die Unterlagen für diese Bewerbung findet ihr auf der Webseite vom MRT. Werden wir auch verlinken in den Shownotes. Da steht im Prinzip das, was ich gerade erzählt habe, aber nochmal genau erklärt. Genau, und das Ding ist, ihr bewerbt euch dort mit einer Reiseidee. Die Reise darf erst nach dem Treffen stattfinden. Das heißt, 2026 oder wahrscheinlich realistischerweise eher 2027. Zum Beispiel wird jetzt bei diesem Treffen in diesem Jahr 2026 die Kirsten Hellmich ihre Reise nach Dakar vorstellen. Die hat damals 2024 den Preis gewonnen. Also ihr merkt, das Ganze ist immer so ein bisschen verzögert, weil klar, man kriegt erst den Preis, dann macht man die Reise und wenn man dann zurückkehrt, muss man immer noch einen Vortrag draus machen und den präsentiert, wird sie dann dort präsentieren, ihre Reise von St. Pauli nach Dakar. Wie gesagt, gewinnen kann man Geld und Sachpreise von den Sponsoren und das sind in diesem Jahr Rucker, die Motorradbekleidung, das ist die Firma InTime für Motorradtransporte und Bikespeak mit Motorradausrüstung für Reiseenduros, Gepäcksysteme, Sturzbügel, alles was man braucht. Und das Magazin Motorradabenteuer ist auch mit dabei und auch da gibt es eben halt die Möglichkeit, einen Vorschuss zu gewinnen für einen Artikel, den man dann schreiben kann und schreiben soll, wenn man das gewinnt. Die Geschichte mit den Sponsoren, wer welchen Sponsor am Ende bekommt von denen, die dann bei der blauen Kugel dabei sind, das kann man auch nochmal individuell absprechen, je nachdem, ob ihr jetzt das braucht, ob ihr nochmal eine neue Motorradklamotte braucht von Rucker oder einen Transport von InTime oder eben halt Ausrüstung von Bikespeak oder schon wisst, ihr wollt auf jeden Fall in der Motorradabenteuer was schreiben. Und wenn es noch weitere Sponsoren gibt, wenn ihr vielleicht zuhört und sagt, hey, wir wollen das auch mit unterstützen, dann meldet euch gerne bei mir oder beim Ralf Wüstefeld beim MRT. Die schlechte Nachricht ist, ich werde leider nicht dabei sein können, denn genau an diesem Wochenende 3. bis 6. September habe ich einen beruflichen Termin, den ich nicht mehr verschieben kann. Es ist sehr, sehr schade. Aber ja, ich hoffe, dass ihr dabei seid, euch bewerbt und ihr könnt euch bis zum 31. Juli 2026 um die blaue Kugel bewerben. Das macht ihr, indem ihr eure Reise beschreibt, also eure Idee. Erzählt von euren konkreten Ideen schriftlich, gerne mit Fotos oder sogar im Video. Also jetzt dieses Jahr, beziehungsweise im letzten Jahr, haben sich tatsächlich alle auch mit Videos beworben. Und das ist gar nicht so schlecht, weil es ist ja vor allem wichtig, dass ihr zeigt, dass ihr mit Medien umgehen könnt, also mit Foto und oder Video, weil das ist natürlich auch das Interesse von den Sponsoren, dass die vorkommen und die ganze Idee ist ja auch dahinter, dass Motorradreisen promoted werden. Deswegen zeigt gerne in eurer Bewerbung, dass ihr euch präsentieren könnt. Bewerbung schickt ihr an den Ralf Wüstefeld. Wie gesagt, alle Unterlagen findet ihr auf der Webseite. Und die Jury, das ist nicht nur der Ralf und ich, sondern das sind vor allem die Sponsoren. Vor allem die gucken drauf, ist das für uns interessant, dass wir diese Reise unterstützen. Alle Links dazu findet ihr in den Shownotes. Und wir freuen uns, wenn wir wieder von den besten Motorradreiseideen hören oder sehen. Und natürlich auch eine weitere Option ist, dass ihr dann später von eurer Reise dann auch einen Vortrag haltet beim Lagerfeuer Duisburg. Müsst ihr nicht, aber gerne. Und viele Menschen, die eine spannende Reise schon hatten, die blaue Kugel gewonnen haben, haben sich dann später auch mal präsentiert bei uns beim Lagerfeuer. Von daher freue ich mich, dass ich dann auch nochmal eine Chance habe, vielleicht eure Präsentation zu sehen. Der Frühling beginnt, es geht jetzt los. Reisepläne werden geschmiedet, gerade bei großen Reisen manchmal auch schon übers Jahr hinaus. Wenn ihr also eine Idee habt, meldet euch, seid dabei und wenn ihr in diesem Jahr unterwegs seid, wünsche ich euch jetzt schon mal an dieser Stelle eine gute Reise.
Pegasoreise.de